Kapitel 22. Die Freude meines Geliebten. Es gibt noch viele weitere Gedanken, die ich mit euch teilen könnte darüber, warum ich solche Freude an meinem Geliebten gefunden habe. Aber viele Bücher würden nicht ausreichen, um diese Dinge auszudrücken, wie ja auch Johannes schrieb. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Johannes 21, Vers 25. Aber es gibt etwas, das ich mit euch teilen muss, darüber, weshalb ich meinem Geliebten erwählt habe und warum er lieblicher ist als die ganze Welt. Es gibt heute viele Christen, die folgende Auffassung teilen, wenn sie von der Liebe Gottes sprechen. Liebe ist von jemandem, der liebt, und mit Liebe wird etwas geliebt. Augustin de Trinite, das Buch über die Trinität. Von dieser Auffassung der Liebe ausgehend, wie sie vermeintlich in der Dreieinigkeit existiert, finden wir das folgende. Wenn Gott wahrlich in seiner ganzen Essenz der Gott der Liebe ist, Johannes 3, Vers 16 und 1. Johannes 4, Vers 8, dann müssen wir die folgenden Implikationen beachten. Konnte einer, der existiert hat von aller Ewigkeit her und der uns geschaffen hat in sein liebendes Bild, konnte dieser Gott wirklich Liebe genannt werden, wenn er nur als einzelnes Wesen existiert hat? Ist nicht Liebe, besonders die göttliche Liebe, nur möglich, wenn der eine, der unser Universum geschaffen hat, ein pluralisches Wesen war, das Liebe ausgeübt hat innerhalb seiner göttlichen Pluralität von aller Ewigkeit her? Jetzt Zitate von Bruce Metzger. Der Unitarier bekennt sich zu der Behauptung Gottes Liebe. Aber diese Worte Gottes Liebe haben keine wirkliche Bedeutung, es sei denn, Gott ist mindestens zwei Personen. Liebe ist etwas, das eine Person für eine andere Person hat. Wenn Gott eine einzelne Person wäre, dann wäre es keine Liebe gewesen, bevor das Universum geschaffen war. Denn wenn Liebe die Essenz von Gott ist, dann muss er ein ewiges Objekt der Liebe gehabt haben. Außerdem ist völlige Liebe nur möglich zwischen ihresgleichen. Genau wie ein Mann nicht damit zufrieden ist oder seine Kraft der Liebe verwirklichen kann, indem er die niedrigen Tiere liebt, so kann Gott nicht zufrieden sein oder seine Liebe verwirklichen, indem er Menschen oder irgendeine andere Kreatur liebt. Weil er unendlich ist, muss er ewig ein unendliches Objekt der Liebe besessen haben. Ein zweites Ich oder, um die Sprache der überlieferten christlichen Theologie zu benutzen, ein wesensgleicher, gleichewiger und ebenbürtiger Sohn. The Trinity by Widen, Moon and Reef, Seite 115-116. Der erste Punkt, den es zu erkennen gilt, ist der Hinweis auf 1. Johannes 4, Vers 8, der uns sagt, Gott ist Liebe. Diejenigen, die die Dreieinigkeit befürworten, wollen uns glauben machen, dass diese Referenz Gottes Liebe sich auf drei gleichrangige Personen bezieht, die einander lieben. Doch wenn wir diesen Vers in seinem unmittelbaren Zusammenhang lesen, erkennen wir etwas anderes. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. 1. Johannes 4, Vers 7-12. Wie ich den Textabschnitt verstehe, beschreibt Johannes die Liebe Gottes im Geben seines Sohnes, um für uns zu sterben. Am Ende von Vers 8 definiert er Gott als Liebe und weitet dann diese Definition aus in die Offenbarung Gottes, der seinen Sohn sendet. Würde eine konsequente Anwendung dieser Textstelle nicht auf die Tatsache hinweisen, dass der Gott, der in Vers 8 erwähnt wird, der gleiche Gott ist wie der in den Versen 9-12? Legt das nicht nahe, dass Gott in Vers 8 der Vater ist und dass sich seine Liebe darin offenbart, dass er seinen Sohn gegeben hat? Der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, dass das griechische Wort für Liebe in 1. Johannes 4, Vers 8 Agape ist. Aus dem, was ich studiert habe, verstehe ich, dass Agape eine Liebe ist, die Wert investiert, statt nach Wert zu suchen. Indem Gott uns seinen Sohn gibt, investiert er Wert in uns und das ist die wirkliche Agape. Wenn wir jedoch die Liebe betrachten, die die Dreieinigkeit beschreibt, erkennen wir, dass dieser Gott ein Objekt braucht, das ihm gleich ist, damit die volle Kraft seiner Liebe ausgedrückt werden kann. Diese Art von Liebe sucht nach Wert und danach ein Bedürfnis zu erfüllen. Das ist keine Darstellung von Agape, sondern von einer anderen Art von Liebe. Agape wird oft gegenübergestellt zu Eros, welche man nicht im Neuen Testament findet, obwohl er in der griechischen Philosophie weit verbreitet ist. Eros kann eine ordinäre fleischliche Liebe bezeichnen, aber im Kontext des hellenistischen Denkens nimmt er die Form einer geistigen Liebe an, die es anstrebt, das höchste Gut zu erwerben. Eros ist der Wunsch zu besitzen und sich zu erfreuen, das Bedürfnis und das Verlangen nach einem anderen. Agape ist die Bereitschaft, ohne Vorbehalte zu dienen. Eros wird von dem angezogen, was den höchsten Wert hat, das Bedürfnis für Gleichrangigkeit oder Gleichheit. Agape sucht nach dem, der es am wenigsten verdient. Eros findet Wert, sucht Gleiches, während Agape Wert erschafft, macht gleich. Agape ist eine schenkende Liebe, während Eros eine bedürftige Liebe ist. Eros entspringt einem Mangel, der befriedigt werden muss. Agape ist der überströmende Überfluss von göttlicher Gnade. God the Almighty, Power, Wisdom, Holiness and Love, Donald Blush, 2006, Seite 147. Während es für viele Adventisten vielleicht überraschend kommt zu denken, dass irgendjemand Eros mit der Liebe Gottes in Verbindung bringen könnte, wird dies in der römisch-katholischen Kirche sehr wohl verstanden. Gott ist der Urquell allen Seins überhaupt, aber dieser schöpferische Ursprung aller Dinge, der Logos, die Urvernunft, ist zugleich ein Liebender mit der ganzen Leidenschaft wirklicher Liebe. Damit ist der Eros aufs Höchste geadelt, aber zugleich so gereinigt, dass er mit der Agape verschmilzt. Papst Benedikt, Enzyklia 2005. Hier ist einer der entscheidenden Unterschiede zwischen der Dreieinigkeit und dem Vater und seinem Sohn, und ich möchte diesen zentralen Punkt unterstreichen. Die Dreieinigkeit sucht Gleichheit, der Vater dagegen schafft Gleichheit. Die Realität der Dreieinigkeit ist unsagbar traurig, denn wenn vollkommene Liebe nur zu finden ist in der Suche nach jemandem, der ebenbürtig ist, dann können wir alle, die geringer als ebenbürtig zu Gott sind, nie die Empfänger von vollkommener Liebe sein. Wenn wir Gott als drei Personen mit gleicher Macht verstehen, die sich lieben, dann können wir nie ihrer vollkommenen Liebe wert sein. Mit dieser Vorstellung von Gott werden wir anfällig dafür, Wege zu suchen, wie unsere Augen geöffnet werden können und wir wie Gott werden, 1. Mose 3, Vers 5, um Gottes vollkommener Liebe wert zu sein. Die Dreieinigkeit stellt mich auf eine Plattform, die mich dazu zwingt, zu versuchen, wie der Allerhöchste zu sein, damit ich diese vollkommene Liebe gewinnen kann. Die liebliche Realität meines Geliebten ist, dass alles in seine Hände gegeben wurde durch den Vater. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selbst, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Johannes 5, Vers 26. Wenn Gott es seinem Sohn verliehen hat, Leben in sich selbst zu haben, ist das dann nicht ein Ausdruck von Agape? Gott, der Vater, investiert Wert in seinen Sohn und macht ihn ebenbürtig. Ist es nicht das, was 1. Johannes 4, Vers 8 andeutet? Ist es nicht das, was Ellen White zu verstehen gibt? Gott ist der Vater von Christus. Christus ist der Sohn von Gott. Christus wurde eine erhöhte Stellung gegeben. Er wurde dem Vater gleichgemacht. Alle Ratschlüsse Gottes sind dem Sohn eröffnet. Testimonies 8, Seite 268. Da meinem Geliebten alles von seinem Vater gegeben wurde, sehe ich, wenn ich den Sohn Gottes anschaue, einen, in den alles investiert wurde. Ich betrachte nicht länger ein Bild von jemandem, der Annahme findet, weil er ebenbürtig ist, sondern vielmehr sehe ich jemanden, der ebenbürtig gemacht wurde, weil er angenommen war. Ich weiß, dass mein Herr Jesus Christus alles geerbt hat, was der Vater hat, und dass er ganz und gar göttlich ist durch dieses Erbe, und in dieser Erbschaft kann ich die liebevollen Worte eines echten Vaters hören, der zu seinem Sohn sprach. Die Worte Vater und Sohn finden nur eine Bedeutung durch Erbschaft, die Agape erlaubt und Eros verleugnet. In diesen kostbaren Worten des Vaters zu seinem eingeborenen Sohn finde ich meine Gewissheit der Sohnschaft. Die Agape strömt durch seinen Sohn und spricht zu mir. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Worte, die zu Jesus am Jordan gesprochen wurden, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, schließen das ganze Menschengeschlecht ein. Gott sprach zu Jesus, den er als unseren Stellvertreter sah. Wir werden trotz unserer Sünden und Schwächen nicht von Gott als unwürdig verworfen, denn er hat uns begnadet in dem Geliebten. Epheser 1, Vers 6. Die Herrlichkeit, die auf Christus ruhte, ist ein Pfand der Liebe Gottes für uns. Sie gibt uns auch einen Hinweis auf die Macht des Gebetes und lehrt uns, wie unsere Stimme das Ohr Gottes erreichen kann und wie unsere Bitten in den himmlischen Vorhöfen Erhörung finden können. Durch die Sünde wurde die Verbindung des Himmels mit der Erde unterbrochen und die Menschen wurden dem Himmel entfremdet. Nun hatte Jesus sie wieder mit dem Reich seiner Herrlichkeit verbunden. Seine Liebe umschloss alle Menschen und reicht bis an den höchsten Himmel. Das Licht, das aus dem geöffneten Himmel auf das Haupt des Heilandes fiel, wird auch uns scheinen, wenn wir ernstlich um Hilfe bitten, der Versuchung zu widerstehen. Die gleiche göttliche Stimme spricht zu jeder gläubigen Seele: Du bist mein Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Wir sind nun Gottes Kinder, und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2, das Leben Jesu, Seite 95. Es ist eine vollständige Erbschaft Christi, die offenbart, dass der Vater Agape für den Sohn hat. Wenn Christus keine Erbschaft erhalten hätte, dann könnten wir nicht sicher sein, dass Gott Agape für seinen Sohn hat. Wenn der Sohn alle Macht von sich selbst aus besessen hätte und sich einfach selbst gegeben hätte, dann würde der Vater in Anerkennung dessen, was der Sohn bereits getan hat, den Sohn im Sinne von Phileo lieben. Aber der Vater sagte, dass er Agape für seinen Sohn hat. Dies kann nur durch die Erbschaft Christi zur Realität werden. Nur indem er dem Sohn alles gab, konnte der Vater ihn wirklich mit Agape lieben. Denn nur dann können wir sicher sein, dass die Liebe Gottes nicht auf irgendeiner eigenen innewohnenden Qualität des Sohnes basiert. Und diese Liebe ist es, die uns frei macht. Durch die Agape, die Christus gegeben wurde, kann ich die Worte in Matthäus 3, Vers 17 ergreifen, weil Agape Wert in mich investiert und mir ermöglicht zu glauben, dass ich sein Sohn bin durch Christus, während Eros mich verdammt, weil es nach Wert sucht, den ich nicht habe. Agape spricht zu mir mit völliger Gewissheit, wenn ich lese. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und euren Gott. Johannes 20, Vers 17. Der Vater von Jesus ist mein Vater, und der Gott von Jesus ist mein Gott. All dies besitze ich durch Christus, den einzigartigen Sohn Gottes, der die größte Demonstration von Agape ist, die das Universum je gesehen hat. Deshalb verherrlicht der Vater den Sohn und gibt ihm einen Namen über allen Namen. Jesus Christus ist die höchste Offenbarung von Gottes Agape-Liebe. Jahrelang hat mir die Trinität auf subtile Weise die Freude verwehrt, zu erkennen, dass ich wirklich von Gott geliebt werden kann. Der ebenbürtige, gleichewige Status ihrer Mitglieder brannte die traurige Lüge in mein Denken, dass Gott auf der Suche nach Wert ist und diejenigen begehrt, die ihm bereits ebenbürtig sind. Jetzt kann ich voller Freude verkünden, dass mein Wissen über den eingeborenen Sohn mich von dieser schrecklichen Lüge befreit hat. Und ich kann jetzt sehen, dass mein himmlischer Vater vollkommene Liebe für mich hat und dass er alle Schätze des Himmels in mich investiert hat, denn er gab seinen Sohn, um für mich zu sterben. Ich muss nicht mehr danach streben, wie der Allerhöchste zu sein. Seine reine Agape-Liebe ist alles, was ich brauche, um zufrieden zu bleiben in der Sphäre, für die ich geschaffen wurde. So ist in Jesus Christus meine Freude vollkommen. Wenn ich meinen mächtigen Prinzen betrachte und ihn bekleidet sehe mit der Agape-Liebe seines Vaters, bin ich vor Glück überwältigt. Ich finde Ruhe für meine Seele und erkenne wahrhaftig, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Nachspiel. Lieber Vater im Himmel, wie ich dich preise, dich ehre und dich anbete für deine zärtliche Barmherzigkeit und grenzenlose Liebe, mit der du deinen Sohn als mein Sühneopfer, meinen Priester und Prinzen gegeben hast. Ich danke dir, dass du mich vor dem sicheren Tod bewahrt hast und mir die Gefahren und Tricks des Versuchers offenbart hast. Du zeigtest mir deutlich, dass seine Versprechen leer waren und sein Fundament wie der Treibsand. Ich danke dir, dass du mich Schritt für Schritt vorwärts geleitet hast zu deinem Allerheiligsten. Nun sehe ich an diesen heiligen Wänden die Schönheit der offenen Blumen und der Palmen. 1. Könige 6, Vers 29. Du hast mich mit himmlischem Brot gespeist und meinen Weg mit reinem Licht erhellt. Du hast Elia gesandt, um mir entgegenzutreten, und hast feurige Prüfungen zugelassen, um mich zu reinigen. Aber in all diesen Dingen hast du den Geist deines Sohnes in mein Herz gesandt, der da ruft, aber Vater. Lieber Vater, ich klammere mich an die Zusagen deines Wortes. Meine Gefühle überwältigen mich bei dem Gedanken an diese Dinge. Deshalb bin ich verankert in der Sicherheit deiner Worte. Wer hätte sich vorstellen können, dass ein armer, schwacher und törichter Mann wie ich die Gunst meines Herrn und das Geschenk seines Sohnes erhalten könnte? Dein Thron wird mit Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit und Wahrheit regiert. Über all diesen bist du gekrönt mit Barmherzigkeit, Geduld und Liebe. Agape-Liebe, die Wert investiert und erschafft, anstatt nach Wert für sich selbst zu suchen. Vater, lass mich bei dir im Allerheiligsten bleiben. Lass all meine Schlacker entfernt werden. Lass den Geist deines Sohnes immer in mir verweilen und lehre mich deine Gebote. Ich möchte dein Gesetz in meinem Herz geschrieben haben und wünsche, dass es Tag und Nacht in meinen Gedanken ist. Ich vertraue darauf, dass mein Geliebter einen Raum für mich in deinem großen Haus vorbereitet. Es rührt mich zu Tränen, dass du mich so herzlich in deinem Haus willkommen heißen möchtest und dich danach sehnst, dass ich dort sein möge. Diese Dinge aus meinem Herzen lege ich dir vor im Namen meines Geliebten, deines eingeborenen Sohnes. Amen.